redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Politikunterricht. Hefte raus, Test. Hier ist euer Lehrer Thomas Brandt. Hallo Thomas.
Hallo Holgi.
Wir machen heute einen Exkurs.
Wir machen einen
Exkurs. Finde ich gut, Klassenfahrt, finde ich super.
Ja, nicht ganz.
Wandertag.
Es geht in die Niederungen.
Nun, die Niederungen des politischen, was?
Diskurses. Ja, gleich wieder hohe Wörter. Worum es geht ist, ich habe in den Kommentaren zur ersten Sendung gesehen, dass dort Leute gefragt haben, wie ist das eigentlich, wenn man, mit Radikalen sich unterhalten muss und mit Leuten, die eigenartige politische Ansichten haben. Du kennst das ja von deinem Beruf auch.
Ja.
Na, du hast aber einen Vorteil gegenüber mir. Du kannst im Zweifel dann die Leute aus der Leitung schmeißen beim Hörertalk.
Ich bin in einer exklusiven Machtposition letztendlich, ja.
Ja gut, in der wäre ich an der Stelle auch. Ich kann die ja theoretisch rauswerfen. Aber es ist ja nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist ja im Zweifel, den Leuten das beizubringen. Dementsprechend muss man natürlich irgendwie als Sozial- und Politiklehrer Möglichkeiten haben, mit den Leuten sich zu unterhalten und irgendwie da vielleicht noch was gewinnen, um da was gewinnen zu können.
Was nennst du? Wäre das eigenartige politische Positionen oder was hast du eben gesagt? Wo fängt es an, eigenartig zu werden?
Bei solchen Sachen wie Vorratsdatenspeicherung, ich habe ja nichts zu verheimlichen.
Mhm.
Und aufhören tut das bei, die Juden haben uns verraten.
Ja, die haben unsere Brunnen vergiftet und essen Kinder. So, klar, ja.
Genau, ne? Oder
also die Außengrenze weiß ich immer bei sowas, die Innengrenze ist immer relativ schwer zu erkennen, glaube ich, ne?
Die Innengrenze in dem Fall ist für mich natürlich, nachdem wir das letzte Mal ja über politische Urteile geredet haben, ein unreflektiertes politisches Urteil.
Ja.
Weil da muss ich aus Berufsgründen dann ja irgendwie ansetzen, damit die Leute auch was lernen. Unser Wunsch ist es ja eigentlich, dass die Leute Urteile treffen, die irgendwo wenigstens eine Faktenbasis haben.
Mhm.
Ja, und bestmöglich auch noch irgendwo begründet sind. Und zwar nicht mit, der hat mir mein Eis geklaut.
Ja.
Dementsprechend hast du natürlich auch relativ viel Diskussionsmomente und ich kann da nicht abhauen.
Stimmt.
Ja, also ich kann da nicht abhauen und ich habe eigentlich den Auftrag, das den Leuten irgendwie beizubringen. Und da gibt's dann erstmal mehrere Sachen, mit denen man sich an der Stelle beschäftigen muss. Das erste ist so die kommunikative Seite, weil Menschen argumentieren dann ja auf eine bestimmte Art, dass man sich mit diesen Argumentationsstrukturen beschäftigt. Und auf der anderen Seite dann halt auch die Frage, ja, wie mache ich das denn jetzt inhaltlich?
Mhm.
Und ich würde das eiskalt mit der kommunikativen Seite ein bisschen anfangen. Ich werde in die Shownotes mal ein Dokument reinpacken, das heißt Diskussionsskripte.
Ja.
Das ist von der Bochumer Arbeitsgruppe für Sozialkonstruktivismus und Wirklichkeitsprüfung. Das ist total super. Es ist relativ.
Von denen habe ich auch ein Skript. Da geht's. Was ist denn das? Ich glaube, das ist sogar so ein alle dreckigen Rhetoriktricks in
genau,
einer Handreichung.
Das.
Ach, das ist das. Ah, okay.
Das ist das.
Das ist was cool. Das ist sehr cool.
Und was die machen ist, die machen an der Stelle tatsächlich diese ganzen Rhetoriktricks. Stellen die dar, erklären, wie die funktionieren.
Mhm.
Und geben auch ein bisschen ein Coping an. Also sprich, sie erklären auch, was kann ich denn dagegen tun und kann ich überhaupt was tun? Ja, es steht allerdings auch am Anfang drin, dass sie eigentlich nicht möchten, dass man das dazu einsetzt, um Leute tot zu machen, sondern es geht eigentlich darum, denen zu zeigen, dass Diskurs in Deutschland, also generell glaube ich, sehr oft darum geht, dass der andere glaubt, wenn mein Gegner in Anführungsstrichen, schweigt, dann habe ich gewonnen.
Schweigen ist Zustimmung. Das ist ja auch was die, das macht, das ist auch gerade in dieser Truther- und Prinzipienreiter-Ecke des Internets ist das ja auch so. Also da wird so lange auf dich eingeredet, bis du die Klappe hältst und dein Schweigen wird als Zustimmung gewertet. Vor allen Dingen in der eigenen Peer Group. Ich behaupte, Thomas ist doof. Der antwortet nicht darauf, das heißt, er ist doof. Also er ist auch der Meinung.
Ja, da gibt's ein schönes Beispiel in der Mondverschwörung. Die habe ich letztens erst wieder gesehen mit dem Typen, der behauptet, dass auf den Personalausweisen das Zeichen Baphomets drauf gedruckt ist.
Also wenn man hinten umdreht, ne?
Genau. Also auf den alten, ich weiß, auf den neuen ist das leider nicht mehr drauf. Da ist das wahrscheinlich im Chip. Und der sagt dann, ja, er hätte mehrfach bei der Bundesdruckerei angerufen und die seien dann irgendwann nicht mehr rangegangen, was ich irgendwie verstehen kann. Und das hat er dann, als Hinweis darauf gewertet, dass die was zu verheimlichen haben.
Genau.
Ja, solche Sachen. Und in normalen Diskussionen, gerade mit Schülern, kommen eigentlich immer so ein paar grundlegende Skripten und wir kennen davon relativ viele und das Publikum wird das gleich mit uns mitstöhnen dürfen, denn ich führe die mal so ein bisschen aus. Also generell, was gerne kommt, sind so Sachen, wo Logik angewendet wird, wo man überhaupt keine Logik anwenden kann. Ja?
Mhm.
Also so Schlussfolgerungen, die überhaupt nicht passen, ja, in dem Dokument heißt das dann allgemeines pseudologisches Geschwätz, ja.
Mach mal ein Beispiel.
Franz Josef Strauß, ich liege lieber grob richtig als exakt falsch.
Ja.
Das klingt total logisch, ja, wer Ja sagt zur Familie, muss auch Ja sagen zur Frau, ne,
so warum? Gegen Ruhm,
keine Ahnung.
Ach ja, ist ja falsche Logik, genau.
Ja, ne, also das klingt halt einfach nur gut und wir sind tatsächlich als Menschen so gepolt, dass so Wenn-Dann-Konstruktionen total super Sinn. Ja, also wenn du so eine logische Konstruktion hast, das klingt immer super, auch wenn es totaler Quatsch ist. Ja, also wenn wir eine Maut haben, dann auch für Deutsche. Ne? Dann,
genau.
Ne? Das kommt übrigens dann auch bald als Argument. Das wirst du sehen und ne. Das,
ja, natürlich.
Das ist vollkommen okay. Und solche
Wobei ich
Sachen,
das ja ne? sogar noch ein sinnvolles Argument finde. Also für mich ergibt das sehr viel Sinn. Also zumindest mehr Sinn, als wir müssen die Ausländer bezahlen lassen. Kapiere ich auch nicht,
weil
da schließt sich für mich sofort halt die Frage an, wie großen Anteil am Straßenverschleiß haben die denn eigentlich?
Die ganzen Holländer.
Genau, der Holländer verschleißt.
Ich weiß es echt nicht, ne? Da wären wir wieder an der Sache, das müsste man ja mal mit Fakten überprüfen.
Genau.
Ich könnte natürlich auch sagen, wenn dann Automaut, dann, ne? Wenn Automaut, dann nur für Ausländer.
Ja.
Ne? Das funktioniert super.
Stimmt.
Eine zweite Sache, die relativ oft kommt, sind Ein-Personen-Statistiken.
Ja. Oh ja.
Ja, wir werden uns ja in nächster Zeit noch ein bisschen über Sozialstruktur unterhalten. Bei Sozialstruktur kannst du halt auch solche Angaben machen, wie dass Sozialstruktur in unterschiedlichen, also Sozialstatus in unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen Bereichen einer Stadt unterschiedlich hoch ist. Ne? Es gibt arme Viertel, es gibt reiche Viertel und so weiter und so fort.
Du wirst immer einen Reichen finden, der im armen Viertel wohnt und einen Armen, der im reichen Viertel wohnt.
Richtig.
Mhm.
Und
damit ist natürlich die restliche Argumentation, die sich auf einen Durchschnitt bezieht, hinfällig.
Genau. Ne? Also das ist dann halt so, ja, aber ich kenne da die Tochter meines Schwibschwagers dritten Grades, die verdient 3 Millionen und wohnt im Wedding. Ja.
QED.
Ne? Ja, und was ist mit den anderen 90%? Ja, die interessieren ja nicht, weil, ne? Also das kommt ganz oft von Schülern. Ja. Eine weitere Sache, die halt kommt, ist gerne, dass einem dann irgendwelche dass einem da halt teilweise vorgeworfen wird, dass man ja eine einseitige Argumentation hat. Okay, die hat man im Zweifel auch. Und halt dann solche Killer-Argumente, ja, so Totschlag-Argumente werden dann gebracht. Ja, also sind sie jetzt auf einmal, ja, sind sie gegen die Menschlichkeit oder so, ne? Kommt schon mal. Generell funktioniert das alles über so eine emotionale Ebene. Dann, ja, man stellt die Leute also jetzt entweder emotional schlecht dar, ja, habe ich auch schon gehört, so, ja, also Herr Brandt, Sie müssen sich ja unheimlich schlecht fühlen, sind Sie denn nie glücklich? Ja, kam schon, ja. Weil ich neige eher so zum Zynismus, ja. Ja.
Sind Sie denn nie glücklich?
Ja. Ja, ja, wie kann man denn nur durch die Welt gehen mit so einem negativen Weltbild? Das Schönste, was ich zu dem Thema je gehört habe, war eine Schülerin, die am Anfang des Schuljahres gemeint hat, oh Gott, sind Sie immer zynisch? Und am Ende des Schuljahres meinte, ja, Sie sind die ganze Zeit zynisch und mittlerweile weiß ich auch, warum.
Das ist perfekt. Ich meine, mehr kannst du als Lehrer nicht haben. Ich habe das aber auch. Also mir wird immer unterstellt, ich würde mich ständig über alles aufregen. Dabei mache ich mich über die meisten Sachen lustig.
Ja, ist auch schwer, den Unterschied zu erkennen.
Das kann sein, ja. Und auch immer schön ist, wenn ich sage, hier, ich spendiere jemandem einen Kirchenaustritt, kommt garantiert irgendjemand, der stark an der Kirche hängt und unterstellt mir, ich würde ja Christen hassen. Ist auch interessant. Es funktioniert halt auf derselben Ebene, ne? Weil ich hasse da niemanden. Also es ist ja zumindest ist das nicht Ausdruck meines Hasses.
Ja, was auch mal gerne kommt, sind halt so Verallgemeinerungen. Ja, so, was weiß ich, ne? Du redest über ein spezifisches Thema und dann wird halt gesagt, ja, alle Politiker sind scheiße.
Ja.
Ne? Und dann musst du dann wieder sagen, okay, ich muss zurück das, auf dieses Thema.
Das hatten wir ja gerade. Es flog vor zwei Wochen, glaube ich, war das ein Video durchs Netz, wo ein paar Polizisten in Kreuzberg versucht haben, jemanden festzunehmen, der sich heftigst widersetzt hat, woraufhin sie Gewalt angewandt haben. Wo es dann auch in meiner Timeline in einer Weise rundging, dass ich dachte, ich bin irgendwo im Iran. Gestapo-Methoden, Bullenstaat, also es wird tatsächlich alles über einen Kamm geschoren. Dabei ist da nur ein Video, das auch noch viel zu kurz ist, als dass man da irgendwelche Schlüsse draus ziehen könnte.
Und selbst wenn, ne, dann kann man da ja erstmal in dem Fall sagen, okay, hier an dieser Stelle haben sich die Polizisten vielleicht falsch verhalten.
Genau.
Müssen wir drüber diskutieren. Das heißt nicht, dass sich alle Polizisten überall falsch verhalten.
Genau, es wird aber gerne unterstellt.
Aber natürlich, es ist ja auch einfach, ne? Also es geht sehr oft da um Einfachheit, ne? Generell werden da halt sehr oft Verallgemeinerungen gebracht, ja. Schlimm sind dann halt auch immer so Sachen, wo das ist so der zweite Teil, wo man dann immer ablenkt. Ja, du hast bestimmt auch schon mal mit Leuten diskutiert, wo es um, was weiß ich, die sozialen Probleme in Deutschland ging und dass, was weiß, so ein Hartz-IV-Empfänger ein bisschen zu wenig Geld verdient oder so oder bekommt. Ja. Und dann kommen halt gerne mal auch mal so Argumente wie, ja, aber in Afrika verhungern die Kinder.
Ja, das ist halt der Nebenkriegsschauplatz beziehungsweise der Strohmann, der da aufgemacht oder gebaut wird. Ne? Genau. Weil in der Hoffnung natürlich auch, dieses Ablenken, in Afrika verhungern die Kinder, das ist, glaube ich, wieder was anderes. Das ist eine Konkretisierung des, gibt es denn nichts Wichtigeres Versuchs? Weil in dem Moment, wo du sagst, es gibt es denn nichts Wichtigeres und du sagst, ja, natürlich gibt es was Wichtigeres, brauchst halt über das, worüber geredet wird, nicht mehr zu reden. Aber dann redest du halt irgendwann über gar nichts mehr, weil es immer was Wichtigeres gibt.
Ja, ne? Oder halt einfach so ein Gegen, so ein lahmes Gegenargument bringen. Ich habe hier auch so ein schönes Beispiel. Ja, ich war im Urlaub in Italien und dann sagt dein Gegenüber, ja, in Deutschland ist es auch schön.
Ja.
Und damit ist irgendwie die Unterhaltung über Italien tot.
Genau.
Wir haben in Deutschland soziale Probleme. Ja, Frankreich hat die ja auch. Mag sein. War nicht mein Thema. Was auch gerne kommt, sind so Definitionsschlachten, ja. Als Lehrer hast du halt das Problem, du definierst. Ne? Wir haben jetzt auch irgendwie in den letzten Folgen definiert. Und dann kommen halt gerne die Leute um die Ecke und verlangen immer Definitionen und das ist eigentlich manchmal kontraproduktiv. Wobei der Trick dort ist, du musst halt eine haben. Und die musst du denen dann eiskalt um die Ohren hauen. Ja, aber es kommt halt schon oft, ja, was meinen sie denn damit? Ja, oder jetzt legen wir das genau fest. Und dagegen wappne ich mich tatsächlich, indem ich meistens eine Definition in der Hosentasche habe.
Mhm.
Ja, wir hatten ja die Machtdefinition zum Beispiel. Und wenn ich mich halt mit Leuten über Macht unterhalte und die irgendwann dann auf ganz komische Pfade kommen, dann sage ich, ja, ich sehe Macht so. Das ist die Definition von Max Weber. Das ist übrigens ein fieser Trick an der Stelle, weil es Name-Dropping.
Genau.
Aber ich weiß das ja wenigstens.
Genau.
Aber nee, du kannst es auch weglassen. Also du kannst auch sagen, ne, Machtdefinition sehe ich so.
Mhm.
Wie siehst du das? Und das Schöne an der Sache ist, dass dann die meisten Leute antworten mit weil die Definitionen verlangen wollen, eigentlich gar nicht mit Definitionen arbeiten, weil dann müssten sie sich ja über was Konkretes unterhalten.
Ja. Stimmt. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Stimmt.
Ne? Also das ist relativ...
Ich mach das auch übrigens. Also ja, du hast recht. Immer wenn ich sage, ja, definier das mal, will ich eigentlich gar nicht drüber reden. Stimmt.
Ja.
Mist.
ne? Also Definition verlangen ist ganz einfach und kannst du das dann noch ausweiten, du kannst die Definition verlangen und kannst dich dann darüber beklagen, dass in der Definition ein Loch ist. Ja?
Ja.
So, und dann reden wir auf einmal über das Loch in der Definition.
Und nicht über die Sache, die wir definiert haben.
Ne? Genau. Mhm. Also das ist zum Beispiel so eine Sache, was mir manchmal passiert, weil ich doch leicht alternativ bin, ist dann, dass einem Gruppenzugehörigkeiten unterstellt werden. Ja,
ja, das so, ist ja sowieso.
So als, Sie als Lehrer müssen das ja sagen.
Ja.
Ja, Sie als Frau, ja, Sie gehören doch auch zu diesen Chaoten.
Mhm.
Ist hier das Beispiel.
Ihr Linken, ihr Rechten.
Ja. Genau, irgendwie dann, man kann sogar einklagen, dass sich Leute aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit nicht angemessen verhalten, also inkonsistent sind, und inkonsistent ist immer ganz schlecht.
Ja, genau, sowas, stimmt. Du als Frau solltest doch am besten wissen, dass man das so nicht macht, ne?
Genau. Ja, oder, ne? Ja. Also, ja, Sie als Europäer, wie können Sie nur? Ja,
stimmt.
Ja, relativ einfach. Also so Kommunikationstricks, ne? Das kommt halt relativ oft. Also du kennst das bestimmt aus der Praxis.
Ja, was ich dann mache, wenn jemand so einen Trick anwendet, ist, meistens geht es demjenigen, der den Trick anwendet, hast du ja schon gesagt, nicht darum, sachlich zu argumentieren oder einen sachlichen Diskurs zu führen, sondern es geht halt darum, die Diskurshoheit strukturell zu erlangen, damit ich schweige und er das als Sieg für sich und seine Position verbuchen kann. Was ich halt mache in so einem Fall ist, ich dekonstruiere seine rhetorischen Mittel oder seine Tricks. Ich gehe halt überhaupt nicht mehr darauf ein, also ich rede auch nicht mehr über die Sache, sondern sage, okay, ich sehe, du willst nicht über die Sache reden, denn du weichst auf einen Nebenkriegsschauplatz aus, in der Hoffnung, dass du da gewinnen kannst und du daraus dann für dich behaupten kannst, du hättest insgesamt gewonnen, was du aber nicht hast. Darum können wir das Gespräch auch jetzt beenden. Das ist eigentlich meine Rückzugstaktik in solchen Momenten. Dekonstruktion.
Strukturell. Ja, ich mache das dann auch teilweise. Mhm. Teilweise bediene ich mich einfach mal im dann Erfahrungsschatz und mach da so ein bisschen Coping, um die Leute wieder zurück auf den Platz zu kriegen. Und im Zweifel heißt halt als Lehrer.
Das hast du eben schon mal gesagt. Was genau ist Coping?
Also Coping ist ein Begriff aus der Psychologie. Das ist vom Prinzip her die Bewältigungsstrategie für irgendein Problem. Ja, wie du mit etwas zurechtkommst, das dir ein Problem bereitet. Mhm. Ja, das ist also der psychologische Begriff dafür. Also in dem Fall, was mache ich zum Beispiel, wenn mir jemand mit einer Ein-Personen-Statistik kommt, dann sage ich, naja, es ist jetzt eine Person, wir reden ja hier über die Gruppe. Meistens als Sozialkundelehrer gibt es von mir nur den Spruch, ich bin Soziologe, ich rede in Aggregatdaten. Ja. Da guck. Das ist dann übrigens der Trick, wo man die Leute mit Fremdwörtern erschlägt. Ja. Aber sagt dann halt, okay, wissen Sie, ganz ernsthaft, wenn ich hier Aussagen treffe, das sage ich von vornherein auch immer, ja, 1% der Leute fällt nicht rein. Ne? Signifikanzniveau von 0,01 ist halt so. Ja. Du wirst nie 100%ig Rechte haben mit Aussagen über Gruppen von Menschen, und dem muss man sich bewusst sein.
Ja.
Und das normalerweise akzeptieren das die Schüler auch. Das Schöne ist eigentlich dann im Unterricht, dass ich dann auch zurück aufs Thema kommen kann, indem du halt als Lehrer einfach sagst, ja, das ist sehr schön, kommen wir doch zurück zum Thema. Ne? Weil ja. Du hast dann halt einfach mal das Sagen. Und da sind wir dann auch schon dabei. Das heißt ja nicht, dass du dann denjenigen, der dir da irgendwie Probleme bereitet, dann jetzt inhaltlich los bist.
Mhm.
Und ich fand das ganz interessant, dass dann viele Leute gesagt haben, ja, was mache ich denn jetzt mit jemandem, der so komplett abstrus ist? Ja? Ich kann natürlich weggehen. Und wenn es ganz schlimm wird, sollte man auch weggehen. Mhm. Man sollte sich das nicht antun, weil im Endeffekt liegst du dann abends im Bett, schweißgebadet, genervt.
Ja.
Und bei dem anderen hast du überhaupt keine Wirkung hinterlassen.
Mhm.
Gut, ich sehe das jetzt von der Seite, solange sie mir Geld dafür geben, mache ich das.
Natürlich, ja. Aber bei dem anderen hat bei dem anderen Wirkung hinterlassen, weil er vermutlich dich so müde gequatscht hat, dass du irgendwann angefangen hast zu schweigen und er das als Sieg verbucht hat, vor sich und seiner Peergroup.
Nee, meistens klingelt es vorher.
Wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass wir gehen jetzt mal vom Alltag aus, bitte. Also wo du halt wirklich, ja. Wo es nicht klingelt, also da ist dann weder die Sendung zu Ende und es müssen Nachrichten gemacht werden oder so, sondern man ist da halt konfrontiert mit diesen Leuten. Und klar, du kannst dich umdrehen und gehen, aber dann sagt er, siehste, ich habe gewonnen.
Ja, aber das ist doch so und so die Stelle, wo du nichts mehr machen kannst. Also da ist es dann halt echt egal, ne? Also ob der dann glaubt, dass er gewonnen hat oder nicht, du wirst die Meinung da nicht ändern können und du wirst vor allen Dingen keine Erkenntnis gewinnen haben. Eine Diskussion ist ja eigentlich das Unterhalten von zwei Menschen für einen gemeinsamen Erkenntnisgewinn. Deswegen ich sehr oft so vorgehe, dass ich erstmal mir anhöre, was der andere zu sagen hat und dann auf seine Argumente einsteige. Finden die Leute übrigens überhaupt nicht lustig, ja, weil die eben die ganze Zeit davon ausgehen, dass ich der Gegner bin. Und wenn du dann dich hinstellst, und da sind wir dann halt auch schon bei der ersten Strategie, die man anwenden kann, nehmt den Gegenüber ernst. Ja, gerade in politischen Diskussionen, aber auch in den klassischen Homöopathie sonst was Diskussionen, nehmt die doch einfach erstmal ernst.
Mhm.
Ja, das ist schwer, gerade wenn ich eine ganz klare Position an der Stelle habe, aber hört erstmal an, was der zu erzählen hat. Ja, klar, irgendwann erzählt der Quatsch und ich muss mich dann halt auch zusammenreißen und darauf einsteigen können. Das ist nicht einfach und ich kann jeden verstehen, der dann sagt, okay, du erzählst Quatsch, ich gehe jetzt. Das ist legitim.
Du hast ja auch oft noch das Problem, dass es nicht nur diese zwei Individuen gibt, die da diskutieren, sondern du hast ja oft auch noch Gruppen drumherum, die orientierungssuchend sich eine solche Diskussion anhören. Und in dem Moment, wo du gehst und der andere behaupten kann, er hätte gewonnen, hat er die Orientierungslosen auf seine Seite gezogen.
Ja.
Schlimmstenfalls.
Ja, die lesen dann halt alle Bild. Das klang jetzt schon wieder so zynisch.
Ja.
Man kann halt nicht immer gewinnen, aber man kann es probieren. Also, ja. In politischen Fragen Leute ernst nehmen. Auch nicht Leute als irgendwelche Ideologien von vornherein irgendwie diskreditieren, das mögen die auch nicht. Ja, aber ernst nehmen. Also, klassisches Beispiel, ja, warum interessiert denn das nicht, sie nicht, dass sie überwacht werden? Ne? Und da kommen dann halt so Antworten wie, was weiß ich, ich habe hier nichts zu verbergen oder so. Ne? Ist ein Klassiker. Kommt sehr oft. Und dann steht halt auf der anderen Seite der engagierte Netzpolitiker zum Beispiel, Schaum vor dem Mund und sagt, natürlich hast du was zum Verhandeln. Ja, das fällt dem aber nicht auf. Sondern du musst erstmal den Erkenntnisgewinn an der Stelle irgendwie vorantreiben in dem Menschen. Der muss erstmal feststellen, dass er was zu verbergen hat. Ja, das ist eine Wirklichkeitsprüfung im Endeffekt. Du machst halt mal mit dem den Check. Ja. Ja, wenn ich dann fragst, ja, möchtest du wirklich, dass jeder alles weiß? Ja, wie ist es denn mit deiner sexuellen Orientierung? Ja, und als Lehrer hast du dann halt auch noch den Vorteil, du hast ja diese Lehrerdistanzposition.
Ja.
Ja, und ich kann dann tatsächlich darauf abheben zu sagen, sagen Sie mal ganz ernsthaft, möchten Sie, dass ich weiß, wie Ihre Freundin heißt, wie Ihre letzten drei Nächte waren und vor allen Dingen, was Sie Samstagabend gemacht haben, anstatt meinen Hausaufsatz zu schreiben?
Ja.
Nee. Sehen Sie?
Sie haben was zu verbergen.
Mhm. Was glauben Sie? Wie schnell finde ich Sie auf Facebook? Oh.
Ne? Das mit dem Partner, mit dem Sex ist eine gute Sache. Ja, dann erzählen Sie mir doch mal, wie Ihre Frau im Bett ist.
Ja, ne? So am besten noch im Radio.
Ja.
Ne? Schule ist ein öffentlicher Raum, da sitzen 30 andere Leute rum.
Ja.
Ich meine, das hält jetzt nicht auf, ne? Ich hatte letztes Jahr einen
Schüler. Aber das ist natürlich dann an der Stelle wieder das Gegenargument. Naja, jetzt hören es ja 30 Leute, beim Geheimdienst hört es ja nur einer.
Ja, das stimmt ja nicht.
Ja.
Ja, und dann kannst du dem Schüler vorschlagen, das ist überhaupt kein Problem. Wir gehen dann nachher mal kurz in den Seminarraum.
Das ist dreckig.
Aber Sie können mir das ruhig erzählen. Sie werden allerdings dann verstehen, dass ich das mache wie beim Geheimdienst. Ne? Mein Handy hat ja eine Aufnahmefunktion.
Mhm.
Ich nehme das dann mit auf. Weil, ne, das ist ja. Dann, ne? Und da schaffen wir dann auch so eine denkerische Äquivalenz und dann wird das auf einmal plastisch an der Stelle.
Ja.
Wenn das Problem auf einmal plastisch für denjenigen wird, dann ist der auch bereit, mit dir darüber zu diskutieren. Also, was auch ganz oft das Problem hast, ist, die Leute erkennen nicht, warum etwas für sie relevant ist.
Mhm.
Ja, sie erkennen nicht, warum eine Diskussion für sie relevant ist. Das hast du natürlich gerade als Lehrer, deine Schüler sind 16, 15 und die verstehen nicht, warum du irgendwie Sozialpolitik wichtig findest. Ja?
Ja.
Die kriegen Hunderte von Mama und Papa und ihr größtes Problem ist maximal, dass beim H&M die Klamotten aus sind.
Mhm.
Ja, also das ist jetzt auch ein Klischee, aber sehr oft ist das so. Ich habe jetzt halt das Glück, ich habe erwachsenere Schüler und wenn du da über Sozialgesetzgebung redest, gerade an der Berufsoberschule, wo die Leute vorher schon im Beruf waren, da sitzt du halt vor 30 nickenden Köpfen. Und dann melden sich die Schüler und geben dir mal so Beispiele darüber, wie das denn im echten Leben läuft und erzählen dir, wie es derzeit in der Arbeitsagentur aussieht und wie man sich da fühlt und so. Und schon haben wir wieder Relevanz. Ja, also das Wichtige ist in so einer Diskussion, abstrakt diskutieren ist schwierig. Man muss Relevanz für denjenigen herstellen. Man sollte an Beispielen arbeiten. Du kannst dich dann halt auch auf der kommunikativen Seite, mit diesen Kommunikationstricks, kannst du dich immer darauf hin zurückziehen, das ist unser Beispiel, wir haben das so definiert. Ja, dann kannst du dich wieder darüber einigen, dass du zu dem Beispiel was hinzufügst oder dass etwas nicht drin ist. Und das Tolle an der Sache ist, da fühlt sich dann auch keiner verletzt, wenn du mit so einem Beispiel arbeitest. Ja, Man kann natürlich auch mal den Gegner sozusagen persönlich ansprechen. Das funktioniert auch ganz gut, ja. Also Betroffenheit herstellen. Weil, wie gesagt, für die meisten Leute, die haben halt kein Gefühl der Betroffenheit. Ne? Mhm. Wenn ich mich mit einem Mann über Feminismus und Frauenrechte unterhalte, ist es total logisch, dass der sich erstmal irgendwie nicht betroffen fühlt.
Ja, natürlich. Ja? Wie denn auch?
Ja.
Ist ja ein Mann.
Aber du kannst dann halt einfach die Situation rumdrehen. Ja, also ein ganz klassisches Beispiel, wie man das dann so wirklich im Unterricht macht, ist diese Nummer, diese klassische Rassismusnummer, wo man einfach mal reingeht und sämtliche Leute mit blauen Augen aussortiert. Mhm. Ja, und die alle scheiße behandelt. Weil sie blaue Augen haben. Ja, ist heutzutage, sagen wir es mal so, du solltest es nicht an der Pflichtschule machen, ohne vorher die Leute zu informieren, was es ist. Ja, und den Eltern vorher Bescheid zu sagen, weil danach hast du Klagen am Hals. Weil da provoziert man dann, wenn man das durchzieht, normalerweise heulende Kinder. Mhm. Es ist aber wahnsinnig effektiv. Ja, braucht man aber meistens auch gar nicht. Also ich habe so diverse Klassen, dass man halt auch immer schöne Beispiele in der Klasse findet. Ja, muss ich übrigens an der Stelle auch sagen, wenn ich zum Beispiel Schüler mit Migrationshintergrund und so weiter habe, und da mal Beispiele mache, dann frage ich diese Schüler vorher, ob ich sie als Beispiel benutzen darf.
Ja.
Und wenn die sagen, nee, hier, pass mal auf, das ist mir zu doof und so, dann wird's abstrakt, ja. Mhm. Aber wenn die halt sagen, ja, ist okay, dann machen wir, dann nehmen wir halt da das Beispiel, ja. Was auch immer ganz spannend ist, bei Staatsbürgerschaft zum Beispiel, die Leute mit den verschiedenen Hintergründen zu fragen, welche Pässe sie haben. Mhm. Ja. Weil
die meisten haben einen deutschen, oder?
Ja, erstaunlich. Ich hatte erst wieder letztens Leute mit doppelten Staatsbürgerschaften, italienisch, mhm, armenisch.
Italienisch, armenisch? Ist ja auch irre.
Ja, das, ja, ne, Mama, Papa.
Ja, wobei ist halt auch nur irre, wenn du in Deutschland bist. Ansonsten in Italien ist das wahrscheinlich, ja gut, hat halt auch noch die armenische
Staatsbürgerschaft. Ja, das ist in Deutschland ja genauso, wir sind ja in Europa, ne? Mhm. Das spielt keine Rolle. Solche Sachen, also Relevanz herstellen hilft. Und tatsächlich das Problem irgendwie runterbrechen auf Beispiele, auf Sachen, die verständlich sind. Nicht abstrakt rumquatschen. Das ist so ein Fehler, der gerne gemacht wird. Mhm. Ja, ich neige da auch dazu, dann immer so das Ganze zu sehen und so abstrakt zu reden, das funktioniert aber nicht. Das sehen die Leute nicht. Ja, wo ist denn da das Problem? Ja, wenn man zum Beispiel über Gesetzgebung redet, ja, dann diesen ganzen Prozess sich anschaut, dann muss man am Ende halt auch mal die Frage stellen, ja, finden Sie das okay, dass heutzutage Gesetzgebung nur in 5 Minuten stattfindet? Mhm. Ja, dass das so schnell geht. Und auf einmal haben die Leute eine abstrakte Erfahrung, wie der Prozess aussieht und stellen dann fest, naja, eigentlich ist das nicht okay, weil das ist überhaupt nicht mein Interesse, dass das so aussieht. Und das hättest du vorher nicht, ne? Unsere Regierung verkauft ja zum Beispiel gerne diese schnellen Gesetzgebungsverfahren als effizient. Mhm. Jetzt ist die Frage, möchtest du das haben? Ja, aber diesem Effizienzgedanken zum Beispiel kann man ganz schwer gegenübertreten. Da wird es übrigens noch spannender, wenn es um Ideologien geht. Ja, ich habe so verschiedene Ausbildungsrichtungen. Und im Wirtschaftszweig triffst du gerne mal auf Leute, die so neoliberal sind, dass sie eigentlich ja bei der FDP mal schnell eintreten müssten. Ja, und denen muss man dann halt auch Zähne ziehen, weil die Leute, die vor mir sitzen, sind ja eigentlich gar nicht diejenigen, die neoliberal sein sollten.
Also die vom Neoliberalismus daran profitieren würden, wenn wir ihn denn so hätten, wie die Neoliberalisten es gerne. Ja.
Also um da mal das realistische Beispiel zu bringen, wir hatten letztes Jahr im Fachabitur das Thema, sollten wir sowas wie Kick, so Billigklamottenläden, schließen, damit in Bangladesch den Leuten nicht mehr die Nähereien auf den Kopf fallen und so weiter und so fort.
Ja. Sondern damit sie auf dem Feld verhungern.
Ja, das ist das Schöne war, die beste Argumentationslinie, die mir untergekommen ist, war, nein, wir sollten das nicht, weil erstens, dann haben ja die deutschen Hartz-IV-Empfänger keine Läden mehr, wo sie billig Klamotten kaufen können.
Ja.
Ja, und in Bangladesch, die Leute haben ja auch nicht mehr zu arbeiten. Ja, aus meiner eher so linksliberalen Position ist das irgendwie missing the point. Mhm. Ja, aber allein dann, die spannende Frage ist, wie kriege ich jetzt jemanden, der so argumentiert, dann irgendwie dazu zu sehen, dass vielleicht das zugrunde liegende Problem ist, dass wir die ganze Zeit da falsch darüber nachdenken, wie wir mit Menschen umgehen. Mhm. Ja, das steckt dann so dahinter. Und da musst du dann irgendwie hinkommen. Ja, du kriegst die Leute nicht dazu, ihre Ideologie über Bord zu schreiben. Die finden dich danach eher dann doof und scheiße.
Ja.
Aber man kann es probieren. Und wenn man so ein schönes, glattes Ideologiekonstrukt irgendwann irgendwie den Riss drin hat und dann kommen noch 3 oder 4 Erlebnisse im späteren Leben hinzu, dann veränderst du doch was. Hm. Und na, ich will jetzt nicht, dass meine Schüler allesamt so werden wie ich, um Gottes Willen. Ja, das wäre eher angsteinflößend. Aber was du halt möchtest, ist, dass die Leute reflektieren. Ne? Wir hatten das ja gesagt, politisches Urteil, Fakten, Prioritäten. Und wenn ich mir dann so überlege, so eine neoliberale Einstellung hat ja wenig mit meinen Prioritäten zu tun, wenn ich irgendwo bis ins mittlere Management aussteige. Ja. Das sind nicht meine Prioritäten. Und das ist auch immer das Problem der Mittelschicht am Ende, ja, dass sie glaubt, dass das ihre Prioritäten wären.
Ja, weil sie alle glauben, dass sie irgendwann zur Oberschicht gehören.
Ja, aber ich habe einen Bildungsauftrag und mein Bildungsauftrag heißt, dass ich den Leuten beibringe, über Politik zu urteilen und im Zweifel auch im eigenen Sinne. Ja, weil wenn ich möchte, dass Demokratie funktioniert und die Leute zu den Wahlen gehen, dann sollen sie bei den Wahlen ja eine Meinungsäußerung geben, die mehr ist als ich wähle von dem, was ich glaube, was mir irgendwann mal was bringt.
Mhm.
Aber gut, wenn die das nicht machen, dann machen sie es nicht. Ne? Gut, also um das nochmal so am Ende zusammenzufassen, weil ich glaube, wir haben es jetzt auch erschlagen. Es gibt 2 Komponenten, die man beachten muss, wenn man mit Leuten redet, die nicht so zugänglich sind. Das erste ist, achtet auf Kommunikationstricks. Ja, gucken, dass man wirklich sachlich am Ball bleibt, dass man sich nicht ablenken lässt, dass man auch nicht in irgendwelche komischen Fallen fällt, ja, und dass man nicht irgendwie ausmanövriert wird. Ja, wie gesagt, in den Shownotes, ich verlinke mal dieses Dokument.
Das ist echt schön, toll. Das Skript ist toll, ja, das ist super.
Das ist auch so ein bisschen trocken zynisch geschrieben.
Ja.
Ja, was man da auch noch empfehlen kann, ist die heuristische Dialektik von Schopenhauer.
Das Wobei ist so, die halt auch wieder so alt schon wieder ist, dass man sie nicht mehr so richtig versteht. Also Schopenhauers Stil ist ein bisschen sperrig,
ja, finde ich. Und es gibt noch dieses Buch, wie man mit Fundamentalisten redet, ohne wahnsinnig zu werden.
Ohne den Verstand zu verlieren.
Ja. Mhm. Werden wir alles mal verlinken.
Genau.
Und das Zweite ist, wenn ihr beim Inhalt seid, nehmt die Leute ernst. Ja, hört euch an, was sie zu sagen haben. Wenn du die Position des anderen verstehst, hast du schon einen ganz großen Fortschritt gemacht. Und meistens ist das Schlimmste, was du einem Diskussionsgegner, so dem normalen Diskussionsgegner antun kannst, ist, nach 5 Minuten ihm in irgendeinem Teil seiner Argumentation zuzustimmen. Da kriegt er eine Krise. Damit rechnet ja keiner. Ja. Das, weil die denken alle, das ist ein Kampf. Das stimmt ja nicht. Ja, wirklich Relevanz herstellen, den anderen ernst nehmen und dann hat man eine Chance, was zu verändern. Man sollte allerdings auch nicht wütend werden, wenn es nicht klappt, ne? Wir können nicht jeden retten. Und retten kann alles Mögliche sein.
Das wollte ich gerade sagen, genau. Das ist ungefähr so wie die Welt verbessern. Was ist gut? Was, genau.
Na gut, ist grundsätzlich das, was die Mehrheitsmeinung ist. Hast du das noch nicht gemerkt?
Ja, so geht Demokratie.
Da reden wir dann nochmal getrennt drüber.
Na gut, Chef.
Ja, weil vor allen Dingen, weil, das können wir am Ende nochmal sagen, ne? Also wenn ihr das alle möchtet, stelle ich auch gerne in regelmäßigen Abständen Tests.
Ich glaube, wir beenden diese Folge an dieser Stelle. Thomas, ich danke dir.
Ist nicht tot.